Wir lesen die Verse 7 bis 19 aus dem dritten Kapitel heute Abend unter dem Thema Ermahnung zum Vertrauen in Gottes Wege. Ich lese den Vers 6 als Übergang mit. Christus aber als ein Sohn über sein Haus, des Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festbehalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach, immer da irren sie mit dem Herzen. Aber sie erkannten meine Wege nicht, dass ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Sehet zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wir anders das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Indem gesagt wird, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah. Welche denn hörten sie und richteten eine Verbitterung an? Waren's nicht alle, die von Ägypten ausgingen durch Mose? Über welche aber ward er entrüstet 40 Jahre lang? Ist's nicht über die, so da sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? Welchen schwur er aber, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen? Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen, um des Unglaubens willen. Nachdem diese vielen vorhergehenden Ausführungen gemacht worden sind an die judenchristliche Gemeinde und zugleich natürlich auch an die Gemeinde, die hinzugekommen ist aus den Nationen, wird jetzt auf Gefahren hingewiesen, wenn diese offensichtlichen Tatsachen des Heils, die Gott in Jesus Christus gegeben hat, nicht angenommen werden, aus welchen Gründen auch immer, dass daraus etwas entstehen kann, was zu großem Leid führt, ja, zum Verschließen der Ruhe für die Seele, die aus dem Heil in Jesus Christus entspringt. Mahnungen, das Angebot Gottes nicht abzuweisen. Hier richtet sich also die Mahnung ja in erster Linie an die, die ja wissen, worum es geht, wofür man sich entscheiden kann. Das muss ja zuerst offenbar werden. Man muss ja erst mal wissen, wer ist der Erlöser, an den ich mich wenden darf und wenden muss. Und wenn mir das nun gesagt ist und mir offenbar gemacht worden ist, dann darf ich nicht zögerlich sein, darauf einzugehen. Denn ein guter Anfang ist noch nicht ein gutes Ende. Das Ende ist immer entscheidend. Wir haben uns schon einige Verse gelesen, wo es immer wieder heißt, wer bis ans Ende beharrt, der wird selig. So ist es ja auch in allen Dingen des täglichen Lebens. Da ist ja nicht nur ein guter Anfang morgens bei der Arbeit entscheidend, sondern ob die Arbeit zu Ende geführt worden ist mit einem guten Resultat. Darauf kommt es an. Man kann sich nicht am Nachmittag darauf berufen, wenn man nicht fertig geworden ist. Schließlich habe ich aber morgens doch sehr gut begonnen. Das würde niemand zufriedenstellen, auch nicht den, der da gearbeitet hat. Also die wichtige Mahnung, wenn der Heilige Geist zu euch spricht heute, so ihr hören werdet seine Stimme, dann verstockt eure Herzen nicht. Die in der Gemeinde, die ihr nun erkannt habt, dass wirklich Jesus der Sohn des Hauses Gottes ist und nicht der Knecht wie Mose, dass er wirklich die höhere Gerechtigkeit gebracht hat, dass er die höhere Herrschaft im Himmel aufgerichtet hat, dass er selber eingegangen ist zur Versöhnung in das Himmlische und uns das Himmlische als eine Heimstätte bereitet hat, dann verstockt euer Herz nicht. Geht darauf ein, schaut nicht zurück, schaut nicht auf den früheren Gottesdienst zurück und nicht auf die, die den früheren Gottesdienst noch versehen, sondern schaut nach vorne auf die Verheißung des Herrn, schaut zu dem lebendigen Gott und folgt seinem Wort nach. Wie Israel ja beim Auszug aus Ägypten, machte auch der Anbruch und der erste Teil der Gläubigen, aus den Juden wird ja Anbruch genannt, wird verglichen mit einem großen Teig, mit einem Teig, wo ein Stück weggenommen wird, Anbruch, und schon gläubig ist, so wird auch der Anbruch Israels im Glauben an den Messias Jesus Christus zu einem guten Anfang geführt und hat einen guten Anfang gemacht. Israel beim Auszug aus Ägypten, ein freudiger, ein wunderbarer Anfang, ein zuversichtlicher Anfang der Nachfolge des Wortes des lebendigen Gottes. Aber wir werden schon noch lesen, wie es dann weiterging. Die Hoffnung des Glaubens durch Jesus Christus, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben durch ihn zu haben, muss und soll bis ans Ende festgehalten und festbehalten bleiben. Bis zu dem Tag der Aufnahme in das ewige Reich, den Ort der ewigen Ruhe. Die Gefahr, durch Anfechtungen und schwierige Lebensumstände innerlich vom Herrn und seinem Wort abzuweichen, ist immer groß gewesen bis auf den heutigen Tag. Besonders in den Zeiten der größten Not muss der Glaube sich beweisen. Der Glaube an die Wahrhaftigkeit Gottes und seines Wortes. In der größten Not erzeigt sich erst, wie stark der Glaube an Jesus Christus in uns ist. Nicht in den guten Tagen sonderlich. David bezeugte diese Notwendigkeit in Psalm 27. Da weist er einige Situationen, Lebenssituationen auf, in denen er aber dennoch bei allen Anfechtungen festbleiben möchte, obwohl sie sehr schwierig erscheinen. Es heißt dort, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? So die Bösen, meine Widersacher und Feinde, an mich wollen, mein Fleisch zu fressen, müssen sie fallen. Also welch ein Glaubenswort, ja? Vor wem sollte ich mich fürchten? Was könnte mir schaden? Wenn etwas an mich herankommt, was mir schaden will, muss es zu Schanden werden und fallen. Und wenn sich schon ein Heer gegen mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Also hier werden schlimme Situationen aufgezeigt, die wir uns ja auch alle nicht wünschen. Gerade die Älteren unter uns kennen ja Kriegswehen, was damit alles zusammenhängt, und keiner möchte das nochmal erleben und wäre froh gewesen, es überhaupt nicht erleben zu müssen. Aber in diesen Schwierigkeiten, die wir nicht erleben wollen, da soll das Wort laut werden, dennoch verlasse ich mich auf ihn. In guten Zeiten können wir das schnell sagen, aber in den bösen Zeiten muss es sich bewähren, ob wirklich unser Herz damit schwingt. Ich habe leider auch in letzter Zeit wieder durch einige hören müssen, ja, bei all dem, was ich erlebe, da verliere ich einfach den Glauben. Sag ich so, hat der Herr dich enttäuscht? Worin enttäuscht er dich? Ist es nicht eher umgekehrt, dass wir ihn enttäuschen? Er enttäuscht uns nie. Aber die Situation meistert uns und sie wird größer in unseren Augen und unserem Herzen als der lebendige Gott. Wir machen Gott ganz klein und die Situation ganz groß. Und das geht oft schneller, als wir denken. Darum dieses mahnende Wort an den Anbruch des Volkes Israel und die Gläubigen. So der Heilige Geist zu euch redet, verstocket euer Herz nicht. Auch wenn es schlimme Zeiten und Situationen gibt. In Offenbarung 13, da wird ja auch eine ganz schlimme Zeit angesprochen. In diesem Kapitel wird das Auftreten des Antichristen beschrieben, mit all seiner Macht, die ihm für eine kurze Zeit gegeben ist. Wir können ja einige Verse mal daraus schon lesen. Hier geht es eigentlich um den Vers 9 und 10. Aber ich lese mal schon vorher ab Vers 3. Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde, also von dem Tier, das da aufstieg, ward heil, und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kriegen? Im Übrigen, der Drache, das ist der Satan hier. Und es gibt ja eine Richtung, die nennt sich nicht die Satanisten, das sind die Illuminaten. Illuminaten, den Namen habt ihr vielleicht gehört, die Erleuchteten, ja, die die Welt regieren. Sie nennen sich nicht Satanisten, sondern sie beten Luzifer an. Die Satanisten sagten zu ihnen, ja, aber ihr seid doch genauso wie wir. Nein. Wir beten den Guten an und ihr den Schlechten. Luzifer ist doch Lichtträger, ja? Der Drache, der sich dahinter versteckt, er stellt sich als Lichtträger vor. Und darum beten sie ihn alle an. Sie nehmen sich nicht vor, die Hölle und den Teufel anzubeten, sondern sie werden verführt, wenn sie nicht in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott stehen. Und beten diesen an. Und der Drache gab dem Tier die Macht, und wiederum dem Tier wurde die Ehre durch die Menschen gegeben. Und sie rufen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kriegen? Und es ward ihm gegeben, einen Mund zu reden, große Dinge und Lästerung, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang, 3,5 Jahre also. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde gegeben, zu streiten mit den Heiligen, also mit den Gläubigen, und sie zu überwinden. Und ihm wurde gegeben Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden, und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Hat jemand Ohren, der höre, so jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Und jetzt kommt dieser Schlusssatz. Eine schwierige Situation für die Gläubigen, aber mittendrin heißt es, hier ist Geduld und hier ist Glaube der Heiligen. So ihr die Stimme des Heiligen Geistes hört, verstocket euer Herz nicht, wie es einst schon mal geschah. Hier ist Glaube der Heiligen. Der Glaube muss sich in den tiefsten Situationen des Lebens beweisen, dass er tragfähig ist. In Matthäus 24 bis 26 mahnt ja der Herr Jesus Gleiches und sagt auch hier zu seinen Nachfolgern, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen, große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt, darum, wenn sie zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubt es nicht. Also hier in diesem Falle soll der Glaube an den lebendigen Gott und sein Wort auch stärker sein als die Verführungskräfte, woanders hinschauen zu müssen, als uns zuvor durch die Bibel, durch Gottes Wort gesagt worden ist. Der Glaube muss fest sein, dass wir nicht der Verführung anheimfallen. Und das sind die Mahnungen jetzt hier im Hebräerbrief. Ihr habt ja alles gehört. Nun nehmt es an. Sonst werdet ihr möglicherweise der Verführung anheimfallen. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, spricht der Herr Jesus, Matthäus 24, 35, werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Die Situation des Lebens werden sich sehr wandeln. Sie werden sich so zum Schrecklichen wandeln, dass wir ein bebendes Herz haben könnten. Aber Gottes Wort steht höher, so wie das Haus Christi höher steht als das des Mose. Es steht über dem, was wir hier sehen und erleben. Über Himmel und Erde. Die Worte des Herrn werden nicht vergehen. An dem soll festgehalten werden. Wir haben Beispiele beschrieben bekommen, hier in dem Hebräerbriefabschnitt. Über das Volk Israel in der Vergangenheit, wie es dazugegangen ist. Das aus Ägypten befreite Volk war ja zunächst dankbar. Es war dankbar über die Erlösung, die es erfahren hat durch die hohe Hand Gottes. Wir können das in diesem Lied des Mose sehen. Ich lese mal einige Verse daraus. Da heißt es, Mose sang das Lied, aber zugleich auch Israel. 2. Mose 15. Da sang Mose und die Kinder Israel dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Wagen Pharaos und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Hauptleute versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie fielen zugrund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen. So geht das jetzt in dem Lobgesang immer weiter und immer weiter. Und wir müssten jetzt davon ausgehen und sagen, wer so Gott lobt im Gebet und im Dank, der muss doch sehr fest sein im Herzen. Wer das alles erlebt hat und wer dann so sprechen kann, ja, dem kann doch wirklich nichts mehr schaden. Aber dann kam plötzlich in der Wüste ein paar materielle Nöte, Engpässe in der täglichen Ernährung. Die ließen diese Haltung dem Erlöser gegenüber, den sie noch eben so hoch gepriesen haben, völlig verändert werden. Ins Gegenteil, sie fingen an zu murren. Der Hebräerbrief erinnert an die Situation in Raphidim, wo sie plötzlich diesen selben Erlöser anklagten. Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen? Merken wir, wie gefährlich es sein kann, wenn man nicht die absolute Festigung im Glauben an die Verheißungen Gottes, ja an Jesus Christus selbst sucht. Eben noch ein Lobgesang, wo man richtig sich freut und sagt, das klingt ja herrlich, schöner geht's gar nicht, da muss ich mitsingen, muss ich mich mit einbinden lassen. Welch ein Lob, dem kann wirklich nichts geschehen. Und ein paar Kilometer weiter, genau das Gegenteil. 2. Mose 17, 1-7, sind also nur zwei Kapitel in der Bibel weiter. Da heißt es dann, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin, ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie zankten mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was zankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Da aber das Volk daselbst dürstete nach Wasser, murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns lassen aus Ägypten ziehen, dass du uns unsere Kinder und unser Vieh durstes sterben ließest? Mose schrie zum Herrn und sprach, wie soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt ja nicht viel, sie werden mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin vor dem Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Strom schlugst und gehe hin. Siehe, ich will daselbst stehen vor dir auf einem Fels am Horeb. Da sollst du den Fels schlagen. So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose tat also vor dem Ältesten des Volkes. Da hieß man den Ort Massa und Meriba, um des Zanks willen der Kinder Israel, und dass sie den Herrn versucht und gesagt haben, ist der Herr unter uns oder nicht? Welche Sprache plötzlich aus demselben Volk, das eben noch unglaublich hoch Gott ehrte und ihm zusagte beziehungsweise erkenntnisreich sagte, du vermagst alles. Und plötzlich vermag und vermochte Gott nicht alles in ihrem Herzen. Das ist die Gefahr, in der auch wir immer wieder stehen. Himmelhoch jauchzend über die Segnungen, zu Tode betrübt, wenn es mal Engpässe gibt. Dann kommt Klage und Geschrei. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Wie es hier geschah, und ich möchte uns mal das auf dem Bild der Wüstenwanderung zeigen. Die Wüstenwanderung ging ja hier aus, oben links von Ägypten. Hier ist der Horeb, kurz zuvor bei Raphidim, und das ist die Raffinesse des Teufels. Kurz bevor sie jetzt den gültigen Maßstab Gottes in den Geboten, Gesetzen bekommen sollten, die Wegweisung ihm dienen und folgen zu können, die Stiftshütte erklärt bekämen, wie sie vor Gott immer wieder ins Reine kommen können, gab es den Generalangriff des Feindes. Murrt gegen Gott und geht wieder zurück nach Ägypten. Ja, nicht einen Schritt weiter hier bis zum Sinai. Bleibt hier stehen. Der Teufel hat ja Angst davor, wenn Menschen im Glauben gefestigt werden. Er hat Angst davor, dass sie ein Zeugnis auch für andere werden könnten, dass Gottes Wort wirklich Tragkraft hat. Und so hat er Angst davor, dass dieses Volk ein Zeugnis rückblickend für die Ägypter, für die Nationen werden könnte. Darum wollte er verhindern, dass sie die Rede Gottes hörten und sie möglicherweise auch weiter trugen. Also kurz vor dem Ziel, wo sie die Rede Gottes hören sollten, kam dieser Angriff und sie fingen an zu murren. Aber welch ein gnädiger Gott, dass er ihnen dennoch Wasser aus dem Felsen gab. Er hätte ja sagen können, wenn ihr euer Herz so umkehrt, dann kehre ich mich auch gegen euch. An diesem Ort empfand Israel das Wort des Herrn und seine Befolgung nicht mehr als Freude, sondern als Last, weil Gottes Handeln nicht mit ihren augenblicklichen Erwartungen und Vorstellungen übereinstimmte. So einfach kann das Blatt umschlagen, wenn plötzlich Gottes Wort, Gottes Handeln nicht mehr mit unseren Vorstellungen und Erwartungen übereinstimmt, dann verschließen wir uns gegen Gottes Wort. Und wie oft habe ich es auch in der Seelsorge gehört, wenn Nöte aufgetreten sind, ich frage ja meistens zuerst, liest du noch in der Bibel? Wie ist dein Gebetsleben? Ach, ich habe schon 3 Tage nicht mehr in der Bibel gelesen. Ja, beten mache ich fast gar nicht. Aha, warum denn nicht? Verschlossen. Weil Gott nicht so gehandelt hat, wie du wolltest. Aha, deswegen achtest du nicht mehr auf sein Wort. So schnell geht das. Vorher wolltest du alle bekehren und jetzt plötzlich bist du verschlossen. Fang wieder an, Gottes Wort zu lesen und es zu beherzigen, anzunehmen, aufzunehmen, dich einfach zu beugen unter seinem Wort. Danke ihm für das Wort, bete, führe ein Gebetsleben und du wirst durchkommen, auch durch deine Schwierigkeiten. Und wo sie das dann befolgen, erleben sie auch das Resultat. Also Israel wankte, Israel schlug im Herzen um, nur weil Gottes Handeln nicht mehr mit ihren augenblicklichen Erwartungen und Vorstellungen übereinstimmte. Es warf sich also die Frage auf, ob ihr Weg aus Ägypten überhaupt richtig gewesen war. Man muss sich mal das vorstellen, wie schlimm das sein kann. Da leben sie in der Knechtschaft, im frohen Dienst, kriegen kaum was zu essen, müssen von morgens bis abends schuften, müssen Stroh in den Lehm hineinstampfen, um für Pharao große Gebäude zu bauen, werden geschlagen, haben Striemen auf den Rücken. Manche gehen zugrunde, weil man nicht auf Leben Wert legt bei den Sklaven. Und nun, ach, vielleicht hätten wir doch in Ägypten bleiben sollen. Die Suppe war jedenfalls ganz gut. Ja, da war ein Stück Fleisch drin, Knoblauch drin. Das war ganz gut. Wir denken an Esau. Ach, was soll die Erstgeburt? Ich will die Suppe essen. Da verkaufe ich alles. Wenn nur der Magen gestillt wird. Wenn der Magen nicht gestillt wird, ist Gottes Wort auch nicht mehr wichtig. So einfach ist die Formel oft bei den Menschen. Und der Teufel weiß das und nutzt das auch aus. Und daran wird jetzt der Anbruch Israels, der sich ja zu Jesus Christus bekehrte, erinnert. Passt auf, dass euch das nicht auch so passiert, wenn ihr zögerlich seid, eure Hoffnung ganz auf den Messias zu setzen. Kann euch passieren, dass ihr auch stehen bleibt und sagt, ach, wie war es doch unter dem Gesetz so gut, was wir ja doch nicht halten konnten. Aber immerhin, wir hatten was in der Hand. Das könnte passieren, dass ihr wieder zurückfallt. Sie sagten eben, ist es überhaupt richtig, den Weg aus Ägypten genommen zu haben? Sie murrten gegen Mose und somit auch gegen Gott. Warum lässt Gott das zu? Ach, so eine stereotype Aussage, die wir ja vielfältig hören können in der Welt. Warum lässt Gott das zu? Er lässt es zu, damit in uns offenbar wird, wie der Glaube echt oder unecht und in Wirklichkeit zu Gott steht. Wir werden oft aufs Krankenlager gelegt, damit wir selber hören, was wir dazu sagen. Wir sollen selber offenbar und ehrlich werden, was wir dazu sagen. Ob wir jetzt verzweifeln, verzagen oder unsere Hoffnung dennoch auf Gott setzen? Ich kann mich entsinnen, meine Frau, gerade am Anfang des Glaubenslebens, da gab es eine Situation, da war sie sehr krank. Und wir hatten das Empfinden und sie selbst, also wenn da nichts was geschieht, übersteht sie die Nacht nicht. Und wir beteten in dieser Nacht und sagten und ordneten unser Leben, Herr, wenn das dein Wille ist, dann bereite uns zu und sie zu, um sie nach Hause zu nehmen. Aber wenn du willst, dass wir hier leben, dann mach sie gesund. Und am nächsten Morgen war sie gesund, weil der Herr wollte, dass wir noch hier leben. Aber er zog uns in die Pflicht, Antwort zu geben, was wir jetzt dazu äußern würden. Ob wir jetzt sagen würden, du hast uns gerufen, dass wir dir folgen und nun lässt du uns in dieser Krankheit sterben. Oder ob wir ihm vertrauen, dass er Weg aller Wege hat, an Mitteln fehlt sie nicht. Und wenn er uns rausruft aus der Welt, dass es dann auch richtig ist. Warum lässt Gott das zu? Dieser Ort wurde ja Massa und Meribah genannt, weil Zweifaches im Herzen der Israelis geschah. Sie empfanden das Wort Gottes als Last, Massa, heißt Last, Bürde, Masse. Und als eine Zumutung, und lehnten sich aktiv deswegen gegen Gott auf. Und das heißt Meribah. Last und Zank, Massa und Meribah. Solches sucht der Satan unter den Gläubigen zu säen. Und auch das Israel im Neuen Testament sollte von der erfüllten Verheißung der Erlösung in Jesus Christus, die Verheißung erfüllt in den Messias, getrennt werden. Last und Zank. Denn sie trugen eine wirklich starke Last. Sie waren plötzlich, die Gläubigen in Israel, in der Konfrontation mit ihren Vätern und mit den anderen, die am alttestamentlichen Gottesdienst sehr sorgfältig festhielten, sehr hingebungsvoll vor Gott lebten. Und da sollten sie plötzlich sagen, wir trennen uns in der Weise, indem wir dem höheren Gottesdienst uns anvertrauen, der ja in Wahrheit den niederen Gottesdienst mit aufnimmt. Sie standen in einer großen Spannung. Was sollten sie tun? Es war eine große Last, aber sie sollten nicht in Zank gegen Gott verfallen, sondern festhalten an der geoffenbarten Wahrheit. Dem Satan sollte es nicht gelingen, sie zu trennen von dem Heil in Jesus. Sie sollten sich nicht auf diesen, so ist es das Anliegen des Widersachers, auf diesen Messias, sondern auf einen zukünftigen verlassen, auf ein zukünftiges Heil. Damals dort, auch in Raphidim, wollte der Feind erreichen, dass sie zurückgehen nach Ägypten und sagen, das war noch nicht der Weg Gottes. Sie wollten ja nicht von Gott weg. Nein, nein, Israel betete auch in Ägypten immer zu Gott, dass er sie erlösen möchte. Aber der Feind wollte erreichen, dass sie sagen, das war noch nicht Gottes Weg. Geht mal wieder zurück, wartet auf einen anderen Weg. Wartet auf einen anderen Messias. Darum lasen wir auch in Matthäus 24, da kommen andere Christi, die da sagen, wir sind es. Wir sind es. Wartet auf uns, nehmt uns an. Auch wir sollen versucht sein, uns nicht heute auf Gottes Zusagen allein zu verlassen, sondern unsere Zuversicht, unsere Hoffnung auf das wahre Leben in der Zukunft zu setzen. Die Umsorgung aus der Ewigkeit in die Ewigkeit zu versetzen. Dass wir einfach sagen, ja, jetzt sind wir hier und müssen mit den Gegebenheiten leben. Das andere in Ewigkeit werden wir dann schon anders machen, wie Gott das will. Das soll erreicht werden. Wir sollen uns hier wieder dem natürlichen Leben zuwenden und natürlich im Glauben stehen, in der Ewigkeit wird alles anders. Nein, hier soll schon alles anders werden. Und davon will der Widersacher Gottes uns abhalten. Alles soll in die Zukunft verlagert werden. Somit wären wir jetzt in dieser Zeit kein sichtbares Zeugnis von der wahren Siegeskraft Jesu, die ja jedem im Glauben zuteil wird und werden soll und auch Tragkraft beweisen soll. Es soll alles in die Zukunft verlagert werden. Israel in der Wüste sollte ja ausgebreitet werden, also wachsen sollen, im Geistlichen und auch zahlenmäßig durch die Fürsorge des Herrn. Das war das Anliegen Gottes. Deswegen führte er sie ja zum Berg Horeb, um ihm, ich will mal so sagen, das geistliche Handwerkszeug zu geben, im Glauben zu wachsen und auch in der Zahl das Land einzunehmen, das ihnen verheißen war. Denn Raphidim heißt, jetzt kommt die Ausbreitung. Heißt ausbreiten. Ihr sollt euch ausbreiten. Doch der Satan will immer einengen. Ja, nicht ausbreiten. ja nicht weitersagen, ja nicht über die ganze Erde ausbreiten und allen verkündigen, dass der Sieg über die Sünde und den Satan in Jesus Christus, dem Messias, vollführt wurde. Nach der Sintflut lesen wir genauso zu denen, die da noch übrig blieben, Mose und sein Haus, nicht Mose, Noah und sein Haus, und auch eine Anweisung für die, die dann aus der Familie entstehen würden, 1. Mose 9, Vers 1 und 7. Gott segnete sie, den Noah, die Söhne, und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Raphidim, breitet euch aus. Vers 7, seid fruchtbar und mehret euch und regt euch auf Erden, dass euer viel wird darauf. Breitet euch aus. Gott will sein Volk und auch seine Gemeinde ausbreiten, dass die frohe Botschaft unter alle Nationen getragen wird, an allen Enden der Erde das Evangelium Fuß fasst. Aber in Kapitel 11 von 1. Mose sehen wir, dass die Menschen das Gegenteil taten. Nicht Raphidim, sondern sie rotteten sich zusammen und bauten einen Turm. Sie wollten nicht zerstreut werden. Da lesen wir ab Vers 1, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinia und wohnten dort. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk, und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut. Wir werden sonst zerstreut. Gott sagt Raphidim, ausbreiten. Der Satan sagt nein, zusammenbleiben. Wir werden sonst zerstreut. Darum wollen wir uns sammeln an diesem Platz und einen Namen machen. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und haben das angefangen zu tun. Sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben. Sie sollen sich ausbreiten, aber sie haben sich vorgenommen, zusammenzubleiben. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe, dass sie auseinandergehen müssen. Auch hier wieder Gottes Barmherzigkeit, dass er nicht zuließ, des Satans Werk, sie in falscher Weise auf einem Fleck zusammenzubringen. Also zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder. Raphidim, füllet die Erde, dass sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Ja, hier wird das mit der Stadt genannt. Und wir sehen ja auch gerade, Städtebau ist auch eine Form von Angst. In der kainitischen Linie gab es die ersten Städtebauer, weil sie Furcht hatten. Wer eine Mauer um sich ziehen muss, hat Angst. Angst vor Überfällen. Er bekundet keinen Schutz des lebendigen Gottes zu haben. Darum muss er sich selbst schützen. Stete Angst. Lass uns zusammenbleiben. Alleine haben wir Angst. Weil der Schutz Gottes nicht da ist, wenn man nicht sein Herz im Glauben an ihn bindet. Raphidim, ihr sollt euch ausbreiten, aber der Satan möchte die Einengung. Während der 40-jährigen Wüstenwanderung verfiel das Volk immer wieder in den Unglauben, obwohl sie so große Dinge gesehen haben. Diese großen Erfahrungen, die Wunder, die sie miterlebt haben, ließen dennoch nicht in ihrem Herzen den festen Glauben aufkommen. Wir lesen in 4. Mose 11 wieder das Murren wegen der Speise. Ach, wir möchten lieber wieder zurück nach Ägypten. In Vers 4 bis 7. Das Pilgervolk aber unter ihnen war lüstern geworden, und sie saßen und weinten samt den Kindern Israel und sprachen, wer will uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und der Kürbisse, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln, des Knoblauchs. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Mann, als Manna. Ja. Es war aber das Manna, hier wird's beschrieben, wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedellion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und zerrieb es mit Mühlen und stieß es in Mörsern und kochte es in Töpfen und machte sich Aschenkuchen daraus, und es hatte einen Geschmack wie ein Ölkuchen. Wenn des Nachts der Tau über das Lager fiel, so fiel das Mann mit darauf. Sie wurden ja jeden Tag ernährt. Sie bekamen jeden Tag das Manna. Man konnte diese Speise unterschiedlich zubereiten. Man konnte backen, kochen. Jeder, wie es wollte. Es war genug da, aber eintönig. Ach, dann gehen wir doch lieber in die Knechtschaft Ägyptens zurück, merken wir. Weil plötzlich auch wieder die Vorstellungen von der variablen Speise nicht mehr erfüllt worden sind. Es lag kein Hunger vor, aber es lag ein Mangel an Genuss vor. Wir möchten mehr erleben, wir möchten mehr genießen. Darum gehen wir lieber zurück nach Ägypten. Trotz der Wunder, wir können das ja fast gar nicht verstehen. Da teilt sich das Rote Meer vor meinen Augen. Ich staune, gehe durch, trockenen Fußes. Die Ägypter, bis an die Zähne bewaffnet, kommen hinterher. Das Meer stürzt zusammen, der Feind ist besiegt, ohne Waffen. Man erlebt Gottes Wunder in mannigfaltiger Weise und sagt bloß, weil die Speise nicht variabel ist, wir gehen wieder nach Ägypten. Versteht ihr? So einfach kann das passieren. Oder bei der Landeinnahme. Nun wollte Gott sie ja an die Schwelle dieses verheißenen Landes führen, da wo sie äußerlich zur Ruhe kommen sollten. 4. Mose 14, Vers 3. Warum führt uns der Herr in dies Land? Zuvor, das muss ich erklären, wurden Kundschafter ausgeschickt, um das Land zu erkunden. 12 an der Zahl, und sie kamen zurück und brachten Zeugnisse der Fruchtbarkeit des Landes mit. Eine große Traube brachten sie mit. Sie sagten, das Land ist fruchtbar, wirklich, wo Milch und Honig fließt. Da hätte die Freude doch groß sein können über Gottes Wort, der gesagt hat, ich will euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt. Es ist ja wirklich wahr. Aber einige sagten, die Menschen sind sehr groß. Es sind Riesen. Und schon ging das Geheule los. Dann können wir das ja nicht einnehmen. Und jetzt diese Frage, warum führt uns der Herr in dies Land, dass wir durch Schwert fallen und unsere Weiber und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Unverständlich, aber doch wahr. Solche Äußerung des Herzens. Merken wir, was der Schreiber des Hebräerbriefes durch den Heiligen Geist diesem Anbruch Israels mitteilen will? Wenn ihr zögerlich seid, ist die Gefahr des Rückfallens sehr groß. Hier sehen wir das. Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns doch einen Hauptmann, einen Führer aufwerfen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchwandelt haben, es zu erkunden, ist doch sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns das Land ins Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot fressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sprach das ganze Volk, man sollte sie steinigen. Ja, man sollte sie steinigen, die sowas sagen. Das kann alles in unserem Leben passieren, diese Kehrtwende zu dem Falschen wieder hin, wenn wir das, was wir erkannt haben und was Israel damals, der Anbruch erkannt hat, nicht gleich festmachen. Festhalten bis ans Ende, damit wir nicht so etwas Unsinniges tun und zurückfallen. Josua und Kaleb waren die beiden, die einzigen von den Kundschaftern, die am Herrn blieben, den Herrn fürchteten und ermutigten, bei dem lebendigen Gott zu bleiben. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert die judenchristliche Gemeinde und alle, die auf den Messias warteten, aus den Juden und die den Messias erkannten, auch aus den Heiden, dass das Schauen und Hören auf die materiellen Angebote und menschlichen Anschauungen zu einem gefährlichen Betrug führen können. Zu einem Betrug, die Sünde betrügt ja immer, wenn diese Angebote gegen das Wort Gottes stehen, wenn diese Anschauungen sich aufmachen gegen den lebendigen Gott. Werdet nicht verstockt, so haben wir gelesen in Vers 13, wodurch? Durch den Betrug der Sünde. Werdet nicht verstockt durch den Betrug der Sünde. Das heißt also, durch das Angebot der Welt, durch die Anschauungen der Welt, durch das Denken der Menschen, durch das sich aufwiegeln gegen Gott, weil man glaubt, es besser zu wissen als Gott. Lasst euch nicht betrügen durch den Betrug der Sünde. Wenn es damals die vorübergehende, und es war ja auch wirklich nur vorübergehende Knappheit an den Lebensmitteln war, die ein falsches Verlangen gegen Gottes Verheißungen setzte, waren es zur Zeit der Urgemeinde die menschlichen Erkenntnisse, die gegen die Wahrheit stritten, indem man sagte, wir wissen doch, wie man Gott dient. Wir haben doch unsere Erkenntnisse, sollten wir die denn dahinten lassen? Heute ist es oft der Überfluss an materiellen Gütern, der gegen die Wahrheit streitet. Viele Gläubige in der Bedrängnis, auch in unseren Tagen, damals sonderlich auch in der Sowjetunion, sie beteten dafür, dass die Gläubigen im Westen in der Freiheit nicht vom Überfluss eingeholt werden und dadurch vom Glauben abfallen. Und viele Verkündiger haben es so formuliert, die Not der Christenheit ist unter ihnen, dass sie keine materielle Not haben. Das ist ihre Not. Die Möglichkeiten, sich dem Überfluss zu überlassen, ist so groß und so stark, dass das Glaubenswort im Herzen, Jesus zu folgen, wo er hingeht, übertönt wird und oft zurückbleibt. Man wählt das Wohlleben in dieser Welt als den schmalen Weg mit dem Herrn. Der Genuss der Güter lenkt uns vom Auftrag des Zeugendienstes über das Heil in Jesus Christus ab. Also diese Mahnung geht auch an die heutige Gemeinde. So ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, so wie es damals geschah, wie es leicht auch heute geschehen kann. Hier sagt die Schrift, das sündige Verlangen und das in die Abwendung vom Herrn führende weltliche Wesen und die Wege enden immer im Betrug. Die Schrift sagt, lasst euch nicht betrügen. All das, was sich hier aufbäumt als lebenswert oder anbietet und somit gegen das Wort Gottes streitet, betrügt euch am Ende. Immer. Ich denke dort oft an den reichen Tankerräder, den Öltankerräder Onassis zu seiner Lebzeit. Der Mann konnte sich alles leisten. Also an Geld, das war gar keine Frage. Eine Luxusjacht, die größten Feste feierte er, die vornehmsten Leute der Welt lud er ein. Und dann starb sein Sohn. Da war keine Hoffnung mehr. Der Betrug der Sünde war da. Er ließ ihn in einen Glassarg legen, um jeden Tag hinzugehen und ihn anschauen zu können. Und er kriegte ihn nicht wieder. Er lebte in Saus und Braus. Er ließ sich nicht einladen, zu der lebendigen Hoffnung Gott zu vertrauen. Und wurde durch sein Reichtum und sein Leben betrogen. Die Sünde betrügt am Ende. Hoffnungslos, hoffnungslos. Das war ein Bild des Elends, wenn man das in der Zeitung gelesen hatte und versuchte innerlich nachzuvollziehen. Es war schlimm. Der Mann lief nur noch weinend umher und konnte sich alles kaufen. Oder ich denke auch an die Frau Woolworths, die Besitzerin dieser Kaufhausketten. Wir sind ja in der Nachkriegszeit aufgewachsen, konnten uns vieles nicht kaufen. Manchmal sogar an feinen Lebensmitteln. Das hat mich dann immer geärgert, wenn ein Mitschüler, da waren wir dann noch in der Grundschule, der hatte Eltern, die waren Schneider, die hatten Geld, auf dem Nachhauseweg in den Metzgerladen ging und kaufte sich gekochten Schinken. Den aß er dann so vor meiner Nase auf. Und sowas haben wir natürlich alles nicht gesehen bei uns zu Hause. Der hatte auch immer zur damaligen Zeit 5 D-Mark in der Tasche. Viel Geld. Sowas hatten wir, wenn wir ein 10 Pfennig hatten, war das schon viel. Ja? Und dann las ich dann später von dieser Frau Woolworths. Die konnte sich alles kaufen. Alles leisten. Aber sie konnte bei Licht nicht essen. Kriegte nichts runter. Sie musste immer in einem dunklen Raum Speise zu sich führen, damit sie überhaupt essen konnte. Obwohl sie die schönsten Speisen, den schönsten gekochten Schinken kaufen konnte, den wir nicht hatten. Aber sie konnte ihn nicht richtig genießen. Sie durfte ihn nicht sehen und konnte nur wenig im Dunklen zu sich führen. Der Betrug der Sünde. Was nützt der Reichtum? Was nützen die Dinge dieser Zeit? Am Ende sind wir die Betrogenen, wenn wir unser Leben nur auf das richten. Und es wurde dann geschrieben in der Zeitung, wie unglücklich diese Frau ist. Keine Hoffnung im Herzen. Das Bild geht einem nach. Der Genuss der Güter lenkt uns vom Auftrag des Zeugendienstes. Zeugendienstes über das Heil Jesus ab. Die Sünde betrügt immer. Keine bleibenden, segnenden Werte gewinnt der Mensch daraus. Aber durch Jesus und das Hören auf sein Wort bleiben wir immer auf ewigem Wege. Im ersten Johannesbrief heißt es ja im 2. Kapitel, Vers 16, wir haben uns das zum Teil schon zitiert. Ich lese auch Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt, das heißt also alles Materielle, alles Vergängliche, was wir auch genießen können, ist zum Scheitern verurteilt. Alles, was sich hier anbietet, vergeht mit ihrer Lust. Auch der Körper vergeht mit seiner Lust. Wer aber am Willen Gottes bleibt und das Wort Gottes festhält, der bleibt auf ewigem Wege. Wenn Israel gesagt hätte, Gott hat uns aus Ägypten geführt, er hat uns die Wunder gezeigt, und wenn selbst unser Leib jetzt hier in der Wüste verfällt, wir sind bei ihm, denn er hat gezeigt, dass er uns lieb hat. Wir gehören dennoch zu ihm. Dann hätten sie weiter im Sieg gelebt. Wer nicht an der Gnade in Christus bleibt, kann nicht auf die Einnahme des verheißenen Landes hoffen. An die Gemeinde in Galatien und die Gemeinden schrieb der Apostel Paulus im Galater 5, Vers 4, ihr seid von der Gnade gefallen, die ihr wieder durch des Gesetzes Handhabung selig werden wollt oder des gesetzlichen Lebens selig werden wollt. Ihr seid von der Gnade gefallen. Anders gesagt, ihr sollt zu meiner Ruhe nicht kommen, spricht der Herr. Und das lesen wir ja auch, ich schlage nochmal zurück in 4. Mose 14 hinein, was die Folge von dieser inneren Abtrünnigkeit gewesen ist, dieses sich umkehren zu den menschlichen materiellen Möglichkeiten in Fleischtöpfen Ägyptens. 4. Mose 14 ab Vers 19. Gott wollte ja das Volk nun vertilgen. Aber Mose trat in den Riss und bat für das Volk. Und bat, so sei nun gnädig der Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch vergeben hast diesem Volk aus Ägypten bis hierher. Und dann sprach der Herr, ich habe es vergeben, wie du gesagt hast, aber so wahr als ich lebe, so soll alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden, also meine Herrlichkeit und Gerechtigkeit sehen, denn alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, deren soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich verlästert hat. Das ist diese Mahnung, die auch im Hebräerbrief ausgedrückt worden ist. Achtung, es könnte passieren, dass ihr zu der gewünschten Ruhe hier in der Zeit nicht kommt. Es könnte passieren, auch im Leben der wiedergeborenen Gläubigen, dass sie wohl Jesus aufgenommen haben, aber dann zurückgehen und nicht mehr für ihn im geistlichen Land der Ruhe hier tätig sein können. Sie werden weggenommen. So wie Ananias und Sapphira. Sie wurden weggenommen. Sie fielen um und waren tot. Sie konnten nicht in dem Land der geistlichen Ruhe hier Jesus dienen. Ihr sollt zu meiner Ruhe nicht kommen. So lautet die Mahnung an die gläubigen Juden und auch die Heiden, stets auf die Stimme Gottes zu hören, die da sagt, Jesus ist der Christus, den ihr erwartet habt und angenommen habt. Bleibt also bei ihm. Der Heilige Geist in euch, den ihr vom Vater bekommen habt, der lehrt euch das alles. Und was er euch lehrt, das ist richtig. Johannes der Apostel sagte der Gemeinde das Gleiche. In Wahrheit brauchen wir euch gar nicht zu lehren, denn der Geist, den ihr empfangen habt, der lehrt euch das ja alles. Hört auf ihn. Heute, so ihr seine Stimme höret, durch den Geist verstocket euer Herz nicht. Wie es geschah zur Zeit bei Massa und Meriba. Ich lese 1. Johannes 2, Vers 20. Ihr habt doch die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Also um diese Frage ging es ja auch im Hebräerbrief. Ist Jesus der Christus? Ja oder nein? Ist er der Messias? Ja oder nein? Wer das leugnet, der ist ein Lügner. Wer leugnet, dass Jesus der Christus ist, das ist der Geist des Wiederchristes und das ist der Wiederchrist, der den Sohn und den Vater leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und das wisst ihr. Verlasst euch auf das, was ihr wisst, was euch gesagt worden ist. Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch. Und ihr bedürft ja nicht, dass euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt bei ihm. Der letzte Punkt. Wir gehören Jesus. Der Beweis, dass wir wirklich Jünger Jesu und Miterben Christi sind, die Herrlichkeit Gottes empfangen haben, schon hier durch den Heiligen Geist und dann sichtbar empfangen werden, erzeigt sich an dem Vertrauen zu dem Wort Gottes und an der Treue zu ihm, dem Herrn, an der Treue, ihm zu dienen. Darin liegt der Beweis, dass wir wirkliche Jünger sind. Vertrauen zum Wort des Herrn und Treue, ihm zu dienen. Wir haben Jesus ganz geglaubt, völlig vertraut, das ganze Erbe dadurch empfangen, in Vergebung der Sünden, ewigem Leben, Vollmacht in seinem Namen zu handeln, die Kraft der Überwindung anzuwenden. Wenn wir auch in den Anfechtungen beständig bleiben und bis zur Wiederkunft des Herrn Treue im Glauben beweisen, dann werden wir das alles als Beweis vorlegen können. Wir waren Jünger Jesu. Wir sind durch die Gabe des Heiligen Geistes immer stärker. Das soll uns hier gesagt werden, auch im Hebräerbrief, dem Anbruch aus Israel. Wir sind immer stärker als die Anfechtungen in der Not. Das muss uns ganz bewusst werden, auch persönlich. So wie Sprüche 24,10 sagt, derjenige ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Derjenige ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Aber durch den Heiligen Geist sind wir immer stärker als jede Not. Der gläubige Teil Israels, der Anbruch, soll wissen, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Johannes 16, Vers 33 sagt es der Herr Jesus. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Weil Jesus nun unser hoher Priester und weil er größer ist als Mose, soll niemand sein Herz verschließen oder verführen lassen, sondern mit dem Herrn fest leben, überwinden mit ihm und mit ihm siegen in allen Lebenslagen. Jakobus 1, wie heißt hier der Sieg und die Aufforderung zum Glaubenssieg? Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Jesus, der Herr, hat uns aus der Welt geführt und wird uns auch in sein ewiges Reich bringen. wieder allen Schein. Ein Bild zum Schluss. Wir sollen gleichsam, so wie Israel, hier wie die Hebräer, mit einem Schild um den Hals durch die Zeit gehen. Was soll da draufstehen? Als ich über das Gelände hier ging, kam ich ja an den Gemüsegarten. Und vor dem Gemüsegarten gibt's ein Gatter. Und in dem Gatter sind Schafe. Und da steht dann auf einem Schild, die Schafe bitte nicht füttern. Mit anderen Worten, die sind gefüttert. Wir können auch mit so einem Schild gehen. Die Schafe Jesu sind schon gefüttert. Bitte nicht füttern. Und wir brauchen uns auch nicht mehr füttern zu lassen von etwas anderem. Denn wer Jesus hat, dreimal steht es dort, wer Jesus hat, der hat alles.